Sag mal, wie ist eigentlich die letzte Speckbrettmeisterschaft ausgegangen?
Ja, ich weiß auch nicht. Im Radio lief nichts.
Ja, dann mach doch selber Radio. Mitmachen im Bürgerfunk. Alle Infos unter www.medienforum-münster.de.
Medienforum Münster. Das Künstlerporträt des Radio Kaktus Münster e.V.
Hallo und herzlich willkommen zum KünstlerInnenporträt des Radio Kaktus Münster e.V. Wir machen soziale Arbeit durch Kunst, Kultur und Medien. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
In der heutigen Sendung sprechen wir mit einem bekannten Politiker und nun auch Kinderbuchautor aus Münster. Darüber hinaus gibt es Neues von unserer Kaktus Jugendredaktion.
Künstlerische Beiträge haben wir wie immer auch im Programm. Freut euch später auf ein zweisprachiges Gedicht und natürlich jede Menge gute Musik. Es begrüßen euch heute Bela
und Nidda. Bis gleich.
Zuhörende, hier ist das KünstlerInnenporträt von Radio Kaktus. Unser heutiger Gast ist sicherlich vielen von euch bekannt. Ruprecht Pollenz war jahrelang Bundestagsabgeordneter für Münster.
Nun ist der CDU-Politiker als Autor eines neuen Kinderbuches in Erscheinung getreten. Wir sprechen mit ihm über sein Buch Wer bestimmt auf unserem Hof? Viel Spaß beim Interview.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Radio Kaktus. Mein Name ist Tim Zichon. Ich sitze hier im Studio mit meiner Kollegin Nidda Belli. Und wir freuen uns sehr, einen besonderen Gast zu begrüßen. Ich denke, gerade in Münster werden ihn sehr viele kennen. Ruprecht Pollenz, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Herzlich willkommen. Herr Pollens, könnten Sie sich uns und unseren HörerInnen mit Ihren eigenen Worten bitte vorstellen?
Ja, ich bin vor 4 Tagen 79 Jahre alt geworden, lebe seit 1968 in Münster, bin in der Nähe von Bautzen in der DDR 1946 geboren, habe hier in Münster studiert, Jura, habe mich in der Universität, in der Studentenschaft, in der Hochschulpolitik engagiert, war dann 19 Jahre im Stadtrat und von 1994 bis 2013 im Deutschen Bundestag, die letzten 8 Jahre als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Ich bin von Haus aus Jurist. Und jetzt kommt eigentlich das Wichtigste. Wir sind verheiratet, haben 4 Kinder und 10 Enkel.
Ja, und Enkel ist vielleicht schon das richtige Stichwort, denn Sie haben ein Kinderbuch geschrieben. Es trägt den Titel Wer bestimmt auf unserem Hof? Erzählen Sie doch mal, worum geht's?
Ja, erstmal vielleicht, wie bin ich überhaupt auf die Idee oder so gebracht worden, muss ich sagen, denn es war eigentlich die Idee unserer Kinder, die gekommen sind, haben gesagt, Papa, du musst eigentlich deinen Enkeln Demokratie erklären. Dafür bist du schließlich zuständig. Ich fand, damit hatten sie irgendwie recht. Und dann habe ich erstmal geschaut, ob ich irgendwie Bücher finde, die 5- bis 8-Jährigen Demokratie gut erklären. Bin da aber so nach dem, was ich gesucht habe, nicht richtig fündig geworden. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann musst du dir selber irgendwas einfallen lassen. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, dass man das Kindern vielleicht mit einer Fabel ganz gut erklären kann. Die Idee, die ich dann hatte, war, wie müsste das eigentlich laufen, damit Animal Farm, das Buch von Orwell, damit das klappt. Bei Orwell ist es ja dramatisch schiefgegangen.
Ja.
Und kann man sich eine Entwicklung vorstellen, wo das dann auf dem Bauernhof mit den Tieren klappt? Und nachdem ich diese Idee hatte, habe ich das alles dann ganz schön entwickeln können. Das ging dann relativ zügig. Und meine Frau hat ein paar Bilder dazu gemacht. Unser Jüngster, der ist Mediengestalter, hat daraus erstmal für den Familiengebrauch so 30, 40 Bücher gemacht. Die haben wir dann auch verschenkt. Und es kam ganz gut an. Und dann kriegte der Koppenrath Verlag das auch mit und hat gefragt, ob man das nicht bei ihm als ein Projekt auch machen könnte. Und das fand ich toll. Und daraus ist jetzt dieses Buch geworden. Die Illustrationen, da habe ich großes Glück gehabt, stammen von einer Studentin, die jetzt noch am Fachbereich Design in Münster Buchillustration studiert. Das ist ihr erstes Buch. Sie hat sich dafür richtig viel Zeit genommen und hat das mit sehr viel Können, Witz und Liebe gemacht, sodass das, was jetzt vorliegt, ich hatte auch eine sehr gute Lektorin, wo wir den Text nochmal durchgegangen sind, dann doch nochmal ein bisschen anders ist als das, was ich ursprünglich für die Enkel produziert hatte.
Also haben Sie ja schon die zweite Frage beantwortet, weil das war dann auch meine Frage gewesen, George Orwells Farm der Tiere, ob Sie davon inspiriert worden sind.
Ja, genau. Also das, also ich empfehle sowieso, nicht nur Animal Farm zu lesen. Das sollte eigentlich jeder gelesen haben. Es ist kein Kinderbuch, aber es sollte jeder gelesen haben. Und auch 1984 ist von sehr großer Aktualität. Also Orwell zu lesen lohnt sich.
Ja.
Und wenn ich mit dem Buch so einen indirekten Beitrag dazu leiste, dass vielleicht die Eltern, die ihren Kindern das Buch vorlesen, denken, ah, da muss ich mir das auch nochmal anschauen, dann würde es mich auch freuen.
Ja.
Sowohl für die Eltern als auch die Kinder kann es interessant sein. Haben Sie denn vielleicht einen kleinen Auszug, den Sie uns vorlesen könnten?
Ich denke, ich fange einfach mal mit dem Anfang an.
Gerne.
Genau. Ja.
Zwischen goldenen Kornfeldern und grünen Wiesen, direkt neben dem Murmelbach, lag der Hof Schulze-Diekamp. Neben dem Bauernhaus standen die Scheune, der Kuhstall, der Schweinestall, das Hühnerhaus, ein großes Getreidesilo und die Hundehütte. Ein Bauernhof, wie es viele Höfe in der Gegend gab, mit einem Hahn, der auf dem Misthaufen stand und krähte, einem jungen Hund, der entspannt in seiner Hütte döste, einem Pferd, das im Schlafzimmer schlief, und Schweinen, die in der Küche nach Essbarem suchten. Moment mal, ein Pferd im Bett, Schweine in der Küche? Was war denn da los und wo steckte eigentlich der Bauer? Also das ist der Einstieg. Der Bauer ist gestorben, seine Frau war vorher schon gestorben, er hat seinen Knecht und die Magd noch mit einem 3-Monatslohn verabschiedet und hat, weil er wusste, dass er bald sterben würde, die Gatter der Weiden und die Türen der Ställe geöffnet, in der Erwartung, die Tiere müssten jetzt für sich irgendwie selber sorgen, selber miteinander klarkommen. Und daraus entwickelt sich dann eben, dass einige Tiere gleich abhauen, andere gehen ins Haus, legen sich ins Bett, aber irgendwann werden die Vorräte aufgezehrt. Und vor allen Dingen gab es immer wieder Situationen, die werden auch geschildert, wo sich die stärkeren Tiere ziemlich rücksichtslos gegen die schwächeren durchsetzen.
Ja.
Und die ganze Geschichte wird erzählt aus der Perspektive von einem kleinen Hund, das ist Joscha, und eine kleine Ziege, die heißt Kimi. Die sind beste Freunde und erleben jetzt eben auch, dass Tiere nicht nur anständig miteinander umgehen. Und stehen jetzt vor der Frage, wie soll es eigentlich weitergehen? Wie geht es dann auch mit uns weiter? Weil wir sind ja auch nicht die Stärksten und Größten. Da fällt ihnen ein, dass etwas abseits von diesem Hof gehört eigentlich nicht dazu. So ein Schuppen steht, in dem ein alter Esel lebt. Der heißt Benjamin. Und der hat eben selber, und das ist dann sozusagen die Verbindung, auf Orwells Animal Farm gelebt und kann dann den beiden aus seinen Erfahrungen berichten. Die fragen dann auch immer wieder und dann geht es als erstes um die Frage, wollen wir einen Anführer oder wollen wir mitbestimmen? Und wenn man sich diese Frage stellt, kommt ja vorher die Frage, wie soll denn entschieden werden, ob wir dann einen Anführer wollen oder mitbestimmen? Also muss ich über Mehrheiten und diese Dinge nachdenken. Und dann bin ich wieder bei der Frage, ja, wer zählt denn bei der Mehrheit? Haben die großen Tiere mehr Stimmen als die kleinen? Und dieser Gedanke, alle Tiere sind gleich, so wie wir sagen, alle Menschen sind gleich, den muss man Kindern ja erstmal erklären, weil offensichtlich ist ein Hahn was anderes als ein Pferd. Also gleich sind die beiden wirklich nicht. Dass es dann eben um gleiche Rechte geht, um gleiche Würde, um die gleichen Erwartungen nicht gequält zu werden, das muss man erklären und dann ist also klar, alle Tiere sind gleich und jedes Tier hat eine Stimme. Und dann wird eben auch ein bisschen mit Geschichten aus dem Wahlkampf, der große Ochse möchte gerne Anführer werden und sucht sich so seine Mehrheiten zusammen. Es lässt sich aber nachher letztlich diejenigen durch, die für Mitbestimmen sind. Das funktioniert dann auch. Ich schilder so ein bisschen, über welche Konflikte sie dann beraten müssen. Also es geht zum Beispiel um die Frage, sollen wir erst das Heu ernten oder erst das Getreide? Die Hühner sind an den Körnern interessiert. Die Pferde sagen, aber wenn das Gras wieder nass wird, dann haben wir im Winter nichts zu fressen.
Verteilungskämpfe.
Es wird dann entschieden. Und diese Diskussion, was passiert jetzt am nächsten Tag, nehmen natürlich ziemlich viel Zeit weg, neben der Arbeit. Und dann kommen die Tiere und sagen, also das ist uns eigentlich jetzt alles ein bisschen viel. Können wir das mit der Mitbestimmung nicht auch so regeln, dass das nur einige von uns machen, die wir wählen? Die haben dann vielleicht den Nachmittag deshalb frei. Aber wir anderen können dann eben, wenn wir von der Arbeit kommen, haben wir dann den Abend für uns und unsere Kinder. Darauf verständigt man sich dann wieder in einem geschilderten Abstimmungsverfahren. Und dann gibt es einen Wahlkampf. Wer wird jetzt für diesen Monat, wer wird da gewählt? Und die Geschichte endet dann damit, dass also 5 Tiere, ein Pferd, eine Kuh, ich glaube mal, Hahn ist auch dabei, die werden gewählt und sollen das jetzt für die Zukunft regeln. Und Joscha und Kimi gehen dann beruhigt schlafen, weil Joscha schon hofft, er kriegt etwas Dachpappe für seine Hundehütte. Ja. Und das mit der Rücksichtslosigkeit der Größeren hat man auch in den Griff bekommen. Also es endet dann eigentlich sehr zuversichtlich.
Ab wie vielen Jahren würden Sie denn dieses Buch für Kinder empfehlen?
Es ist so ein bisschen an der Schnittstelle. Ich denke mal, mit 5 Jahren kann man das schon ganz gut verstehen. Das ist zum Vorlesen. Aber man kann es auch selber lesen. Ich habe das ja bei unseren Enkeln auch gesehen. Also sie sind auch, also das, was ich jetzt so an Rückmeldung habe, ist das so, dass 7-, 8-Jährige das von Anfang bis Ende relativ schnell durchlesen.
Liebe Zuhörende, an dieser Stelle machen wir eine kurze Musikpause. Wir hören Paula Hartmann mit Crossfades und sind danach mit Teil 2 des Interviews zurück.
Alte Wunden, Pflaster, Herz nicht gestohlen, viel vom Laster. Zeit sich zu sehen, Touchdown, Hometown. Du fadest ein, du fadest aus. Gerade erst ertrunken, doch sich schon den nächsten Rettungsring. Drei Schrecksekunden, bis ich glaub, dass ich was Besseres find. Ich steck den Schlüssel von innen rein und brech ihn ab. Kopf macht hinterm Fensterglas. Crossfades zwischen dir und mir, Crossfades. Denk an dich, an den Off-Days. Bisschen fern wie im Cocktail. Crossfades, wir zwei immer on-off-game. Schon wieder Schluss gemacht, lost weight. 92 Kate Moss Shade. Bevor du gehst, muss ich gehen. Schwing von einem Paar Arme in die nächsten. In der Stille. Dazwischen fehlst du mir immer ein bisschen.
Komm, wir tun, als wüssten wir nicht beide, was es ist. Komm, wir tun, als hättest du dich gestern erst verpisst. Als hättest du den nicht letztens erst geküsst. Tut mir leid, dass er wohl wieder mal nicht besser war für dich. Ich geb dir meine Ohren, wenn du top bist. Du gibst mir deine Augen, wenn ich nichts seh. Wir haben uns anders geschworen, doch ich brauch dich. Du lässt mich wieder gehen, weil du weißt, dass ich nicht geh. Warte, langsam. Alles zurück zum Anfang. Wir können mit der Stille nichts anfangen. Ich will und ich ohne einander. Jeder Tag grad anders. Seh mich zurück zum Anfang. Ich kann mit der Stille nichts anfangen. Du gibst mir ein Zeichen, nicht in meiner Hand hat.
Wieder. Crossfades zwischen dir und mir, Crossfades. Denk an dich, an den Off-Days. Bisschen fern wie im Cocktail. Crossfades. Wir zwei immer on off game. Schon wieder Schluss gemacht, lost weight. 92 Kate Moss Shade.
Liebe Zuhörende, jetzt geht es weiter mit dem zweiten Teil unseres Interviews mit Ruprecht Pollenz zu seinem neuen Kinderbuch Wer bestimmt auf unserem Hof? Viel Spaß!
Jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen. Wie haben denn Ihre Enkel reagiert, als Sie Ihnen die Geschichte vorgelesen haben? Und hatten Sie das Gefühl, dass Sie Ihr Ziel erreicht haben, sag
ich. Ja, ich denke schon. Also sie haben es erstmal gern gelesen oder sich auch gerne vorlesen lassen. Und dieses Gefühl, man sollte besser auch mitbestimmen, ist rübergekommen, denke ich. Und eben auch dieses, man muss Rücksicht nehmen auf Schwächere. Also das war mir auch ganz wichtig. Mhm. Man wird ja nicht als Demokrat oder als Demokratin geboren, sondern das muss man lernen. Dann kann man was drüber lesen, dann kann was drüber erzählt bekommen, aber eigentlich muss man es ausprobieren. Und das kann man eigentlich nicht früh genug anfangen. Also ja. Das ist eine Sache, das Ausprobieren von Mitbestimmung, von selbstwirksam werden, das geht in der Kita los, wenn es gut läuft. Und dazu soll das Buch eigentlich auch einen Impuls geben.
Also Sie selbst mussten ja, also ich will das so ein bisschen knüpfen, weil in dem Buch ist ja auch der Benjamin, der aus diesem Hof flüchtet, ja. Mhm. Und weil es keine demokratischen Umstände gab. Mhm. Und viele Menschen flüchten ja auch aus ihren Ländern, weil es Krieg herrscht oder auch wirklich nicht demokratisch zugeht. Und Sie sind ja auch selbst, Sie mussten ja 1952 als Sechsjährige aus der sächsischen Stadt Bautzen mit Ihrer Familie in den Westen fliehen. Mhm. Also wie nehmen Sie als ein Mensch mit einer Fluchterfahrung den derzeitigen Umgang mit den Themen Flucht und Migration in Deutschland und in den jeweiligen Parteien war?
Also es ist, wenn ich über meine Haltung nachdenke, tatsächlich so, dass die eigene Biografie da durchaus eine Rolle spielt. Für mich ist immer wichtig gewesen, dass wir in einem Land leben, was Menschen, die aus Angst um ihr Leben flüchten, dass wir denen Zuflucht gewähren. Wir hatten in der deutschen Geschichte eine Zeit, da sind die Menschen aus Deutschland geflohen und vor Deutschland geflohen. Wir könnten eigentlich froh sein, dass sie heute nach Deutschland fliehen wollen. Das ist ja erstmal ein Kompliment und ein gutes Zeichen für unser Land. Natürlich folgen dann daraus Notwendigkeiten für den Wohnungsmarkt, für den Arbeitsmarkt, für das Schulwesen. Aber ich denke, das kann ein Land so groß und so stark wie Deutschland, kann das stemmen. Und die Geschichte zeigt ja auch, dass, auch wenn das heute kaum noch jemand so sagt, es ganz, ganz viele Beispiele gibt, wo Deutschland durch diese Menschen, die erstmal unfreiwillig, weil sie gezwungenermaßen aus ihren Ländern weg sind, nach Deutschland gekommen sind, sich dann hier heimisch fühlen und wirklich auch für unsere Gesellschaft beitragen. Insofern ärgert mich der Ton, in dem inzwischen über das ganze Thema geredet wird. Für mich ist selbstverständlich und notwendig, dass Deutschland seinen humanitären Verpflichtungen aus dem Grundgesetz, Stichwort Asyl, aus der Europäischen Menschenrechtskonvention und eben aus den Flüchtlingskonventionen, die wir alle unterschrieben haben, dass wir dem entsprechen.
Da kommen wir dann zur letzten Frage. Das passt jetzt auch ganz gut. Wir wollten nämlich von Ihnen wissen, was Ihrer Meinung nach die wichtigsten Werte sind, die jeder Politiker oder vielleicht auch jede Partei vertreten sollte.
Im Grundgesetz heißt es ja nicht ohne Grund, im allerersten Artikel, die Menschenwürde ist unantastbar. Und natürlich ist Politik dafür zuständig, Lebensbedingungen zu schaffen, die menschenwürdig sind, wo die Menschen die 80 Jahre plus minus, die wir vielleicht zu leben haben, so gestalten können, dass sie, wenn sie dann so alt sind, sagen, ich habe eigentlich ein ganz gutes Leben gehabt, ich konnte das so machen, wie ich das gerne wollte. Eine Grundfrage stellt sich für Politik immer, nämlich die Frage nach sozialer Gerechtigkeit. Das hängt eben mit Ungleichheiten zusammen, die aber bleiben, die auch nicht schlecht sind per se, wo ich aber Ausgleichsmaßnahmen treffen muss, beispielsweise um die Ungerechtigkeiten der Geburtslotterie auszugleichen. Und natürlich gilt der Satz, ich war ja mal Assistent an der Uni von Professor Kirchhoff 3 Jahre lang, dem späteren Verfassungsrichter, natürlich spielt das Steuersystem bei der Frage soziale Gerechtigkeit eine große Rolle. Und dieser Satz, dass stärkere Schultern da mehr tragen müssen als schwächere, der muss halt immer wieder neu ausbuchstabiert werden. Das ist auch keine statische Geschichte. Da wird es auch immer wieder Diskussionen geben, auch unterschiedliche Meinungen. Wie stark ist denn jetzt diese Schulter? Und lässt der andere sich dann vielleicht doch nur einen lauen Lenz lassen, statt sich auch ein bisschen anzustrengen? Also diese Diskussion muss man aber führen mit dem Ziel, sozialer Gerechtigkeit näher zu kommen. Man wird es nie so hinbekommen, dass alle sagen, jo, genau so ist es richtig. Aber Sie hatten ja gefragt, was ist sozusagen übergreifend aus meiner Sicht das, worum sich Politik kümmern sollte. Und dann wäre das soziale Gerechtigkeit. Darunter lassen sich eben auch ganz viele Fragen fassen, auch beispielsweise Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern. Und ein dritter Punkt war mir auch immer sehr wichtig. Aus meiner Sicht hängt die Qualität oder bestimmt sich die Qualität einer Gesellschaft ganz stark dadurch, wie sie mit Minderheiten umgeht. Mhm. Und da dürfen wir eben keine Ausgrenzungspolitik machen oder dulden, sondern wir müssen einbeziehen, wir müssen anerkennen, wir müssen respektvoll miteinander umgehen, auch wenn die Lebensentwürfe nicht die eigenen sind. Also ich finde, Freiheit heißt eben erstmal, das machen zu können, was einem anderen nicht schadet. Ja. Und das setzt eine bestimmte Toleranz und Offenheit voraus. Und so wünsche ich mir unsere Gesellschaft. Mir fällt gerade ein, ich könnte vielleicht zum Schluss doch noch eine Geschichte, also einen Teil, einen kurzen Ausschnitt aus dem Buch vorlesen.
Ja, sehr gerne.
Was diese Frage, die wir jetzt gerade angesprochen haben, ganz schön beantwortet. Also es geht ja um die Frage jetzt, die Tiere sollen jetzt wählen. Mhm. Und Joscha und Kimi gehen zu Benjamin und fragen, also nachdem sie jetzt diese ganzen Versprechen oder Ankündigungen im Wahlkampf gehört haben, wen sollen wir denn jetzt wählen? Und Benjamin überlegte, wie er den beiden erklären konnte, von wem man sich besser in Acht nehmen sollte und wem man vertrauen konnte. Und er sagt, jeder und jede von uns hat 2 Wölfe in der Brust, die miteinander kämpfen. Einen guten und einen bösen Wolf. Der böse Wolf ist eifersüchtig, neidisch, gierig, macht anderen Angst und lügt. Der gute Wolf ist freundlich, großzügig, er zeigt Mitgefühl und ist hilfsbereit. Benjamin machte eine Pause. Und beide Wölfe kämpfen mit unserer Brust. Sie knurren sich an und sie beißen sich. Joscha und Kimi hatten mit großen Augen zugehört. Kimi schaute auf das weiße Fell, das auf ihrer Brust wuchs. Darunter sollte ein Wolf sein, ein Wolf in einer Ziege. Joscha konnte sich mit dem Gedanken schon eher anfreunden. Nicht nur, weil er ein Hund war und darum mit den Wölfen verwandt. Nein, er verstand, dass Benjamin die Wölfe als Bild benutzte, um ihnen etwas Komplizierteres zu verdeutlichen. »Und welcher Wolf gewinnt?«, fragte er neugierig. »Der, den du fütterst«, antwortete Benjamin. »Wenn jemand deine Stimme haben will, weil er oder sie weiß, dass du nur an dich denkst und dir das Blaue vom Himmel verspricht, füttert er oder sie den bösen Wolf in deiner Brust.« Kimi dachte daran, wie Oskar den Gänsen versprochen hatte, dass sie im Hühnerstall bleiben dürften, obwohl die kleinen Küken dann nicht mehr sicher waren vor dem Fuchs. »Wer dir einredet, dass es allen anderen Tieren besser gehe als dir, der macht dich neidisch und füttert den bösen Wolf in dir. Wer dir aber sagt, dass man sich bei der Arbeit gegenseitig helfen soll und dass es richtig ist, das Futter mit anderen zu teilen, der füttert den guten Wolf in deiner Brust. Und je mehr Futter dein guter Wolf bekommt, desto größer und stärker wird er. Wenn der böse Wolf möglichst wenig zu fressen bekommt, wird er schwächer und schwächer und der gute Wolf in dir gewinnt immer öfter. Wir sollten also die zu Bestimmenden wählen, die den guten Wolf in unserer Brust füttern, sagte Kimi zu Joscha.
Wir möchten uns recht herzlich bei Ruprecht Pollens für seinen Besuch bei uns im Studio bedanken. Das Buch »Wer bestimmt auf unserem Hof?« ist im Münsteraner Koppenrad Verlag erschienen.
Als nächstes hören wir die türkische Sängerin Sezen Aksu mit ihrem Song »Nanik«. Danach gibt's Neues von der Kaktus Jugendredaktion.
Bin kere dedim yola gelmedin, tek bir savaşa bile girmedin, kendi değerini de bilmedin, mahvettin. Dediğini duydun mu yüreğinin, fikrini zikrini sordun mu, bindin ahalinin arabasına, alt ettin. Otur da derdine yan şimdi, ekmeğini egona bağ şimdi, uyudun uyudun da büyüdün mü bari, uyan şimdi. Na 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 nanik yapacaksın, bir daha da ne panik yapacaksın, en kötü kış kışlanacaksın, üstüne göbecik atacaksın. Na 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 nanik yapacaksın, bir daha da ne panik yapacaksın, en kötü kış kışlanacaksın, üstüne göbecik atacaksın. Hoppa shina shina nai shina nai rom, hoppa shina shina nai shina nai rom, hoppa shina shina nai shina nai rom, hoppa shina shina nai shina nai rom. Hadi diyorum gel yaşa diyorum, senin gönlün en paşarıyorum. Ortada kuyu var yandan geç diyenlere de ki yeni dank ettim. Otur da derdine yan yoksa, ekmeğine gonaban yoksa, uyudun uyudun da büyüdün mü bari, uyan şimdi. Na 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 nanik yapacaksın, bir daha da ne panik yapacaksın, en kötü kış kışlanacaksın, üstüne gübrecik atacaksın. Na 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 nanik yapacaksın, bir daha da ne panik yapacaksın, en kötü kış kışlanacaksın, üstüne göbecik atacaksın. Hoppa şina şina nay şina nay nom, 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 hoppa şina şina nay şina nay nom.
Ihr hört Radio Kaktus mit dem KünstlerInnenporträt. Willkommen zurück. Wir machen weiter mit einem Beitrag unserer Jugendredaktion.
Unsere PraktikantInnen waren mal wieder auf den Straßen Münsters unterwegs. Diesmal ging es um das Thema Spielzeuge. Hören wir mal rein, was sie uns mitgebracht haben.
Wir das Jugendkaktus-Team Annalena und
Tobias
haben uns gefragt, wie die Menschen hier in Münster eigentlich mit ihren alten Spielsachen umgegangen sind. Das hat den Hintergrund, dass im selben Gebäude des Radio Kaktus auch das Internationale Spielzeugmuseum Münster, kurz IKM, seinen Standort hat. Wir wollten die Leute selbst reden lassen, deshalb sind wir auf die Straßen Münsters gegangen und haben uns umgehört. Die erste Frage war: Haben Sie Spielzeug aus Ihrer Kindheit aufgehoben oder haben Sie Spielzeug an Verwandte oder Freunde weitergegeben?
Das hat meine Mutter immer gemacht beim Umziehen, da war wieder was weg.
Also Baukasten wie Lego habe ich weitergegeben.
Also ich habe zwei jüngere Geschwister und wir haben unsere Spielsachen auf jeden Fall generationsübergreifend weitergereicht und ich glaube, das gibt es auch noch bei uns im Wochendachboden.
Ja, zum Teil spielen die auch damit. Gerade dann bei meinen Eltern sind da noch Sachen, die auf jeden Fall noch gut genutzt werden. Und ja, und die Kinder sich immer noch sehr drüber freuen.
Als nächstes, womit haben Sie früher gerne gespielt?
Lego. Lego war sehr viel. Die McLean-Baukästen kennt ihr nicht. Das sind so Metallbaukästen. Das war so. Dann später die Eisenbahn.
Ich habe immer früher zu Hause gehabt zwei Teddybears, zwei kleine Teddybears. Einen davon besitze ich heute immer noch und dann guten Roller hatte man früher oder einen Dreirad, wie auch immer. Das sind immer wichtige Spielzeuge, die ich da gehabt habe eigentlich.
Plüschtiere. Wir hatten Puppen und Plüschtiere.
Und ein schönes Puppenhaus. Das hat unser Vater selber gebaut und jedes Jahr, wenn wir es Weihnachten wieder kriegten, das durften wir uns dann wünschen, hat er mir die Lichtleitung repariert, damit man dann auch Licht ein- und ausschalten konnte. Ne? Und das, mit seinem Freund zusammen hat er das gebaut und da haben wir viele Jahre mitgespielt. Auch immer, wenn wir Freundinnen eingeladen hatten, haben wir da mit dem Puppenhaus gespielt. Ja, genau.
Dann fallen Ihnen Unterschiede zwischen Spielzeug des letzten Jahrhunderts und heute auf?
Ich würde sagen, manche Sachen sind immer sehr klassisch und immer noch da. Also gerade die irgendwie Kaufmannsladen, Eisenbahn spielen, aber zum Beispiel Dinge, die vorher zum Beispiel mit Waffen und so weiter, das gibt es so in der Ausführung weniger oder wird auf jeden Fall nicht mehr pädagogisch wertvoll erachtet.
Ich glaube, früher war es ja sehr viel Handarbeit. Heute ist es ja mehr, was aus der Produktion kommt. Macht man vielleicht verstehen, aber Spielzeug von früher hat immer noch, glaube ich, für mich einen hohen Stellenwert. Und vieles Spielzeug, das es ja heute gibt, wenn man in die großen Kaufhäuser geht, staunt man immer wieder, was es alles noch an Spielzeug gibt. Aber ich staune auch immer noch wieder, dass es auch noch immer Spielzeug gibt aus den 50er, 60er, 70er bis heute Jahren. Das ist noch gut, dass man auch diese Spielzeuge immer noch erachtet oder ehrt und da auch immer noch mit umgehen kann.
Das Spielzeug heute hat oftmals mehr Batterien, Lichter, Musik und alles. Das hatten wir früher nicht.
Finden Sie, dass Kinder durch Spielzeug in eine bestimmte Geschlechterrolle gedrängt werden?
Nö, glaube ich nicht. Nein.
Nö, gar nicht. Gar nicht. Warum nicht? Ich denke mir, Spielzeug ist für alle da und das hat kein Geschlecht. Ne? Ich glaube, Jungs können auch gerne mit Puppen spielen und Mädchen können gerne Fußball spielen. So bin ich auch groß geworden.
Schon, ne? Also Barbie-Puppen, wir hatten keine. Ne? Also sowas. Aber ich meine, klar, wir hatten auch Puppen und wir wollten auch irgendwann eine Puppe zum Kämmen. Ne? Also das sicher schon, dass das schon geschlechtsmäßig zugeteilt wird. Aber ich denke, heute ist es nicht mehr so, dass Jungs auch, wenn die eine Puppe haben wollen, die kriegen. Und wann überhaupt viel offener ist bei diesen Sachen, egal was jemand haben möchte, das ist auch kriegt. Ne? Aber ob sich ein kleiner Junge eine Puppe wünscht, weiß ich nicht, vielleicht. Wenn, dann würde er sie sicher kriegen. Also ich denke, die meisten Mütter wären da tolerant. Ne?
Ich glaube, ein Kind sollte sich selber entscheiden, soweit es kann. Und ich glaube, das würde es es auch. Und da gibt es dann für mich keinen Unterschied, ob das er jetzt Puppe hat oder ob er einen Teddybär hat oder irgendwas anderes. Ich glaube, wir sollten so ehrlich sein und auch so flexibel sein, dass wir den Kindern, die spielen wollen, dort auf der einen Seite das Spielen nicht verbieten sollen, aber auch vielleicht gut hingucken sollen, mit was er spielt, aber sollten dann daraus auch keine persönlichen Schlüsse ziehen, sondern sagen, das Kind entwickelt sich ja auch vielleicht durch das Spielzeug, wie auch immer, wo es dann mal sagt, Mensch, das ist ja was, wo ich vielleicht mal in einen Berufsbereich reingehen kann. Also wie gesagt, spielen lassen das Kind ja, Spielzeug geben ja, was es gerne möchte, aber auch gucken, dass man die Spielzimmer nicht überrauscht mit Spielsachen, weil dann nachher ein Kind nicht mehr weiß, wo fange ich an und wo höre ich auch. Aber man sollte das Kind dann auch selber entscheiden lassen, ich glaube, das tut auch der Entwicklung gut. Und vielleicht achtet auch das Kind auch dann mehr nachher mal im späteren Alter auf das Spielzeug.
Was wir festgestellt haben, sind die Unterschiede zwischen den Generationen. Viele ältere Menschen nannten die damals sehr beliebten Spielzeugbaukästen, während Jugendliche eher von Nintendos und Barbies sprachen. Trotzdem haben wir Gemeinsamkeiten entdeckt. Viele haben etwas vererbt oder wollen es noch tun. Spielzeug ist und bleibt für mehrere Generationen aktuell. Mittlerweile werden auch mehr Freiheiten gelassen und es ist egal, welches Geschlecht das Kind hat.
Das war also unsere Umfrage zum Thema Kinderspielzeug in Münster. Wenn ihr nun interessiert seid am alten Spielzeug, dann schaut doch gerne bei den Internationalen Kinderspielzeugmuseum Münster und auf den Kanälen von Radio Kaktus vorbei. Bis dann!
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Annalena, Tobias und Lavina für diesen Beitrag. Sie sind Teilnehmende unserer Medienprojekte für Jugendliche.
Und falls ihr jetzt neugierig seid und auch mal Lust hättet, Medienarbeit in einem interkulturellen Umfeld kennenzulernen, dann passt jetzt gut auf.
Aktuell gibt es 2 Mitmachmöglichkeiten bei Radio Kaktus. Medienbrücken aufeinander zugehen ist ein transkulturelles und mediales Teilhabeprojekt für Jugendliche aus Münster zwischen 14 und 22 Jahren.
Das zweite Projekt trägt den Namen Münsters Jugend informiert. Ein kreatives Medienprojekt von und mit Jugendlichen, bei dem ihr schon ab 13 Jahren mitmachen könnt. Im Rahmen dieser Projekte könnt ihr beim Radio Kaktus Münster e.V. die verschiedenen Aspekte der Medienarbeit kennenlernen.
Sammelt Erfahrungen im redaktionellen Arbeiten, lernt den Umgang mit digitalen Tools kennen und gestaltet Radio- und TV-Beiträge sowohl vor als auch hinter der Kamera und Mikrofon.
Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, innerhalb der Projekte Workshops in Kooperation mit Schulen oder anderen Bildungseinrichtungen abzuhalten.
Neugierig? Dann meldet euch! Ein Projekteinstieg ist jederzeit möglich. Unsere Kontaktinfos gibt's wie immer am Ende der Sendung. Die Projekte werden gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
Wir hören jetzt erstmal wieder etwas Musik und sind gleich wieder da. Bleibt dran.
Sou da fé, cabeça feita, axé, axé, no peixe do candomblé, axé, axé. Tenho meu corpo fechado, axé, axé, da cabeça até o pé. Quem me vinga da mandinga figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Vai com calma, te segura, axé, axé, quem avisa amigo é, axé, axé, quem não pode com a mandinga, axé, axé, não batuco panigé. Quem me vinga da mandinga figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Onda forte não derruba, axé, axé, nem machuca quem tem fé, axé, axé. Vou nas águas do meu santo, axé, axé, na enchente da maré. Quem me vinga da mandinga figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Da Bahia me mandaram axé, axé, minha figa de Guiné, axé, axé. Com a bênção de Caymmi, axé, axé, Jorge Amado e Caribé. Quem me vinga da mandinga é figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga é figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga é figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga é figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é.
Hier ist das KünstlerInnenporträt von Radio Kaktus. Willkommen zurück. Liebe Zuhörende, als nächstes hören wir ein Gedicht unseres Vereinsgründers Molla Demirel.
Es trägt den Titel Schwermut der Seele oder im türkischen Original Ruhun Hüsnü. Auf Türkisch wird es von dem Dichter selbst vorgetragen. Die deutsche Übersetzung liest Türkan Heinrich.
Warum nicht? Perişan bir halin vardı bugün. Bulutlar yürümüş gözlerine. O her zaman taşıdığın mutluluk tomurcukları solgun duruyor yanaklarında. Gözlerin gece karanlığında pırıldayan yıldızlardı sanki. Işınlar mutluluk ve güç verirdi çevrene. Yalın ayak, buz tutmuş kayalar arasında yürüyen bir çocuk gibi ürkek bakışların gökyüzü küskün bakıyor bu duruşuna. Yer altında buldukları en kıymetli mücevher gibi dostların kucaklıyor seni. At şu hüznü, gülsün gözlerin, mutluluk katsın dostların mutluluğuna.
Schwermut der Seele. Deine Miene. Traurig erschien sie mir heute. Wolken wanderten durch deine Augen. Verblasst sind deine Wangen, auf denen du sonst so rote Knospen des Glücks trägst. Deine Augen leuchteten immer wie der Sternenhimmel in der Nacht. Dein Strahlen erleuchtete auch die Menschen um dich herum. Dein Blick so scheu wie das eines barfüßigen Kindes, das durch eisgefrorenes Gebirge wandern muss. Der Himmel ist verbittert über deinen so traurigen Anblick. So wie die Erde kostbare Schätze umarmt, so umarmen dich auch deine Freunde. Wirf die Traurigkeit weit fort, lachen sollen wieder deine Augen. Freunde sollen dir die Traurigkeit aufwiegen.
Dayanamam, gözlerine yüklenmiş üzüntü bulutları, gel ellerimden tut, yüzelim kimsenin girmediği deniz sularında. Uçalım, sevda, atımızın sırtında, ovalardan, dağlardan, yıkalım içimizdeki korkuyu ve endişeyi, gel kavuşsun özgürlüğüne ruhumuz.
Die in deinen Augen aufgeladenen Wolken ertrage ich nicht. Komm und halte meine Hand. Lass uns in den Meeren schwimmen, wo sonst keiner hingelangen kann. Auf dem Rücken der Liebe lass uns von den Tälern zu den Bergen fliegen. Lass uns die Ängste in uns besiegen und die Sorgen abwerfen. Komm, lassen wir unsere Seelen in den Frieden münden.
Und damit wären wir auch schon am Ende für heute. Wir hoffen, euch hat die Sendung gefallen. Solltet ihr Fragen oder Anregungen zu unserer Sendung, unseren Projekten oder uns Mitarbeitenden des Radio Kaktus Münster e.V. haben, dann ruft uns gerne an unter 0251 66 6377 oder besucht uns mal persönlich im Verspol 7 bis 8. Unsere Gesprächszeiten sind montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr.
Oder schaut doch mal auf unserem YouTube-Kanal, unserer Instagram- oder Facebook-Seite vorbei. Ihr könnt uns natürlich auch eine E-Mail schreiben an kaktus.ms@gmx.de. Immer lohnt sich auch ein Besuch bei unserem Nachbarn, dem Internationalen Kinderspielzeugmuseum Münster. Solltet ihr unsere vergangenen Sendungen noch einmal hören wollen, dann findet ihr sie wie immer in voller Länge in unserer Mediathek auf der Bürgermedienplattform NRVision. Vielen Dank an Mona Demirel in der Redaktion.
Es verabschieden sich von euch Bela
und Neda. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. So much pain inside, but baby, it ain't over.
Meet me at the bottom, don't lag behind. Bring me my boots and shoes. You can hang back or fight your best on the front line. Sing a little bit of these working bands. I find no blame. Wanna look in my eyes, please do. No one can ever claim that I took up arms against you. All across the peaceful, sacred fields, they will lay you low. They'll break your horns and slash you with steel. I say it, so it must be so. Now I'm down on my luck. Black and blue, gonna give you another chance. I'm all alone, I'm expecting you to lead me off in a children's dance. I got a brand new suit and a brand new wife. I can live on rice and beans. Some people never work a day in their life, don't know what work even means. Well, meet me at the bottom, don't lag behind. Bring me my boots and shoes. You can hang back or fight your best on the front line. Sing a little bit of these working band blues.
Would you want some right now? Tell me how you do it, would you want some right now?
Tell me how you do it, do it. Tell me how you do it, do it.